Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie kommt aus einer Musikerfamilie, sie hat selbst Theater- und Opernregie studiert und sie arbeitet als Feuilleton-Redakteurin lange für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, seit 3 Jahren für die Süddeutsche Zeitung. Als Johanna Adoyan in dieser Woche bei uns war, ging es zum einen um ihre Männerporträts, zum anderen um die vielen Interviews, die sie gemacht hat, zum Beispiel mit Marian Faithfull.
Wenn man so viele Interviews macht, das werden Sie wissen, man erinnert sich an die meisten so eher, ob es nett war oder nicht nett. Ich müsste jetzt sozusagen mein Interview oder den Text nochmal nachlesen, um wieder zu wissen, wie die Situation war. Aber die war sehr nett.
Und das Gefühl, wollte ich gerade fragen, Gefühl, das Sie abgespeichert haben,
ist ein positives. Nett,
ein positives
sehr positives Gefühl.
Gefühl,
ja.
Fällt Ihnen spontan jemand ein, wo Sie sagen würden, dieses Gefühl war nicht positiv abgespeichert?
Oh Gott, ja, Robert Downey Jr., hatte ich als nicht positiv abgespeichert.
Was war bei dem nicht so gut?
Der hatte nicht so viel Lust, mir ein Interview zu geben, glaube ich. Und da hatte ich eine Frage gestellt, die er nicht mochte. Und dann war es eigentlich
vorbei,
ja.
Wobei diese Taktung natürlich ganz besonders ist. Also irgendein großer Hollywood-Star, der einen großen Film oder neuen Film rausbringt und dann eng getaktet irgendwie 10 Interviews nacheinander.
Klar, verstehe ich auch, aber das ist ja anscheinend Teil seines Jobs, dann muss er das anders verhandeln. Insofern finde ich es dann unprofessionell, wenn man es an der Journalistin auslässt.
Ich kann mich an ein Interview erinnern, das Sie gemacht haben, Maria Schneider.
Ja.
Wir erinnern uns, der große Tango von Paris.
Ja, der letzte Tango.
Dieser Skandalfilm mit Marlon Brando in der Hauptrolle. Und Sie haben mit dieser Cousine gesprochen. Mhm. Wie und warum?
In Frankreich ist die Cousine eine ziemlich bekannte Journalistin und Autorin, die heißt Vanessa Schneider. Mhm. Und hat ein Buch geschrieben über Maria Schneider, ihre Cousine, die ein tragisches Leben hatte, die dann auch heroinabhängig war und so nach dem Skandalfilm, Dreharbeiten, Der letzte Tango von Paris. Und zu diesem Buch über Maria Schneider habe ich die Cousine gesprochen und dann einen Text geschrieben, eigentlich, der vielleicht eine Art Ehrenrettung sein sollte, dass man Maria Schneider nicht immer nur als Opfer sieht, als Opfer, die von Bertolucci irgendwie so und so gezeigt wurde, sondern dass sie einfach eine sehr widersprüchliche, tolle, starke, interessante, leidenschaftliche Frau war.
Auch. War sie denn ein Opfer mit dieser vermeintlichen Vergewaltigung während der Dreharbeiten?
Also ich glaube, dass sie von der Welt gerne als Opfer gesehen wurde und dass ihr ganzes Leben vielleicht ein Versuch war, sich daraus zu befreien. Und zum Beispiel innerhalb ihrer Familie herrschte der letzte Tango-Aussprechverbot. Niemand durfte diesen Film erwähnen, den Titel erwähnen. Sie hat vorher festgelegt, dass es nicht bei ihrer Beerdigung je erwähnt werden durfte. Also ihr Leben war tatsächlich ein Versuch, nicht das Opfer zu sein.
Wobei dramatisch natürlich ist, irgendwann zu erkennen oder erkennen zu müssen, dass du immer auf diese Geschichte reduziert wirst. Wie, ganz anderes Beispiel, Monika Lewinsky.
Ja. Die Welt ist nicht nett zu vielen Menschen.
Und ungerecht. Wie kommt man aus sowas raus?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Monika Lewinsky macht das ganz gut. Dafür ist zum Beispiel, glaube ich, Twitter dann ein ganz gutes Tool, wo man zeigen, sie twittert ja sehr viel, wo man zeigen kann, dass man eine eigene Stimme hat, dass das Leben weitergeht, dass man ganz anders ist und wie man selbst die Sachen sieht.
Leute der Woche mit Johanna Adoyan, die vor 10 Jahren ein beeindruckendes Buch geschrieben hat, über den gemeinsamen Freitod ihrer Großeltern. Beide als ungarische Juden, Überlebende des Holocaust, beide Mitte der 50er Jahre übergesiedelt nach Dänemark und beide dann im Herbst 1991 mit einer Entscheidung, die für die Familie nur schwer zu akzeptieren war.
Mein Großvater war Arzt und dann war er irgendwann unheilbar krank und meine Großmutter und er, ich weiß jetzt nicht, wir wissen nicht, wer von beiden, sagen wir mal, meine Großmutter hat beschlossen, dass sie nicht ohne ihn leben will und dann sind sie eines Morgens aufgewacht und es war der letzte Tag und abends sind sie zusammen eingeschlafen und hatten Medikamente genommen, also haben sich einfach das Leben genommen, zusammen. Man hat sie Hand in Hand in ihrem Bett gefunden, was so eine schöne Nachricht daran ist, weil das bedeutet, dass sie keinen Schmerzen empfunden haben, sonst würde man ja die Hand wegziehen. Und ich habe damals das Buch geschrieben, um mir den letzten Tag vorstellen zu können, weil wenn ich immer darüber geredet habe oder nur dran gedacht habe, dann dachte ich, das ist alles so furchtbar und so schrecklich und so tragisch und so fürchterlich. Und ich wollte so, wie man in den Keller geht und nicht weiß, was da ist, dass man das Licht anmacht und dann sieht, da ist gar nichts vielleicht so Schlimmes.
Also um die Großeltern zu charakterisieren, beide sahen gut aus, beide waren kultiviert, beide haben unfassbar viel geraucht.
Ja.
Und beide haben sich lebenslang gesiezt?
Ja, die haben sich immer gesiezt. Also auch im Ungarischen, die haben Ungarisch miteinander gesprochen, ist das anscheinend sehr ungewöhnlich. Und sie haben es auch auf Deutsch gemacht. Also geben Sie mir bitte die Butter.
Ja?
Ja, das war also für uns war das so normal, weil sie ja immer das gemacht haben. Es hat sowas Schönes, weil man sich, glaube ich, sehr schwer streiten kann.
Und die blieben bei dem Sie auch in sehr privaten Zusammenhängen oder wurde das niemals thematisiert?
Nein, es wurde niemals anders gehandhabt. Sie haben sich immer gesiezt.
Ja. Hatten Sie eigentlich ein sehr emotionales Verhältnis zu diesen Großeltern?
Ja, ich fand die so besonders toll. Ah. Also die waren für mich so etwas wie so unwiderstehlich. Die sahen einfach so... Die sahen aus wie Filmstars und dann haben sie Kette geraucht und die waren so elegant. Meine Großmutter war sehr extravagant angezogen immer. Und da die eben so fremdländisch gesprochen haben, waren die immer so reizvoll für mich.
Wie ist denn Ihre Familie mit dem Freitod dieser Großeltern umgegangen?
Ich würde mal sagen, es ist nicht nur schön für eine Familie, wenn Leute freiwillig entscheiden zu gehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist ja jetzt auch schon... relativ lang her, also inzwischen wären sie auch so gestorben.
Ja klar, wobei die Frage natürlich ist, gehört es zu einem frei bestimmten Leben, selbst zu entscheiden, ob man es irgendwann beenden darf oder nicht?
Ich habe es bei meinen Großeltern verstanden und kann es auch aus Enkelperspektive als schöne Geschichte sehen. Also das Buch ist eigentlich eine Liebesgeschichte.
Manfred Weber war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster, CSU-Politiker, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europaparlament und der Mann, der in ein paar Wochen EU-Kommissionspräsident werden möchte. Also führt Weber einen Wahlkampf, der nicht auf Deutschland allein beschränkt ist.
Das ist mit 440 Millionen Menschen, mit 27 Ländern eine Mammutaufgabe für die Kandidaten der verschiedenen Parteien, da antreten zu dürfen. Und meine Aufgabe ist natürlich auch, ein europaweites Programm zu präsentieren. Also nicht nur die deutsche Brille. Zum Beispiel, wenn wir in Italien, in Griechenland nach wie vor Millionen junger Menschen ohne Arbeit haben, dann muss ich auch uns Deutschen sagen, da müssen wir uns drum kümmern. Da brauchen wir uns nicht wundern, wenn auch Populismus entsteht in den Ländern, wenn die junge Generation dort keine Zukunft hat. Also wir müssen auch als Europäer lernen, über den Tellerrand unserer nationalen Politik hinauszublicken, das Problem des anderen zu sehen. Nur dann kann Europa eine gute Zukunft haben.
Und Sie werben damit, nah am Bürger zu sein. Darf ich Sie fragen, wann Sie zuletzt in einem Bus oder U-Bahn gefahren sind?
In einem Bus bin ich gestern gefahren.
Ist das zufällig Ihr Tourbus für die Wahlkampagne?
Nee, das ist, wo wir miteinander unterwegs waren, in der Stadt. Und U-Bahn schon länger her. Aber natürlich versucht man, möglichst viele persönliche Eindrücke zu sammeln. Ich war jetzt seit Anfang Januar in ganz Europa unterwegs. Und wenn ich nur so schildern darf, ich habe in Zypern mit Bauern gesprochen, mit Landwirten gesprochen, die mir dann gesagt haben, Herr Weber, was Sie zur Wirtschaft oder zur Migration sagen, okay, passt, aber mein größtes Problem mit Europa ist, dass wenn ich da was beantrage, dass ich Ihren Bürokratiewust zu beantworten habe. Und das ist das Gleiche, was ich von meinen Bauern in Bayern höre, wenn ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin und in Baden-Württemberg. Und deswegen, Europa sind nicht nur die großen Themen. Europa ist der Alltag der Menschen und da müssen wir uns drum kümmern, wenn wir die Menschen ernst nehmen.
Da können wir ja direkt anschließen. Was kostet ein Liter Milch auf Zypern?
Den habe ich dort nicht gekauft. Ich war nur eine Nacht dort, deswegen weiß ich es nicht auswendig.
Was kostet der in Bayern?
Was kostet der Liter Milch? 80 Cent? 79, sowas?
Da müssen Sie dann schon im Discounter einkaufen. Machen Sie das?
Okay. Ich mache selbst nicht, nein. Das macht meine Frau. Dafür ist der Alltag zu intensiv, dass ich zum Einkaufen gehe. Vielleicht schaffe ich es jetzt über die Feiertage, dass man mal zum Einkaufen miteinander geht. Ansonsten ist der Alltag da nicht vom Einkaufen geprägt. Nichtsdestotrotz, diese Erfahrungen, dieses persönliche Gespräch, wenn ich nur eins schildern darf, ich war in Portugal, habe da mit jungen Schülern, Studenten diskutiert und habe da erlebt, wie kreativ die sind, obwohl Portugal eines der Krisenländer war, das wir in der Eurozeit gerettet haben, erlebe ich doch viel Aufbruch, wo junge Leute sagen, wir schaffen das jetzt mit der Zukunft und wo ich auch sehr viel Mut habe, weil junge Leute auch auf die Straße gehen, beispielsweise bei den Klimadebatten. Also es gibt so viel Lust auf Gestalten, auf Zukunft und deswegen ist mir da auch nicht bange, aber wie gesagt, zentral ist, Europa rauszuholen aus den Büros und reinzuholen ins Leben, in den Alltag.
Manfred Weber kommt aus Niederbayern. Er saß für die CSU im Kreistag von Kelheim. Er war Landesvorsitzender der JU in Bayern Und vor 15 Jahren wurde er zum ersten Mal ins Europäische Parlament gewählt. Jetzt mit und nach der Europawahl will er Kommissionspräsident werden. Und dann, wie er Nicole Köster in Leute sagte, das ein oder andere Problem angehen.
Und leider ist es in der Landwirtschaft auch so, dass kleine Strukturen Schwierigkeiten haben, wettbewerbsmäßig zu überleben. Die Förderpolitik muss deswegen geändert werden, hin zu den kleinen Betrieben. Und das Zweite ist natürlich, die Standards, die wir heute setzen, erfordern viel Investitionen. Wer tierfreundliche Landwirtschaft haben will, wer hohe ökologische und auch Hygienestandards haben will, der zwingt viele Betriebe auch zu investieren, auch Geld auszugeben, wo viele kleine dann oft nicht mehr mit können. Und in all diesen Bereichen spreche ich mich dafür aus, das gilt für Handwerker, für Landwirte, dass wir grundsätzlich Gesetze in Europa für die großen Strukturen machen, die die international tätig sind und die Vielfalt im Kleinen, den Bäcker vor Ort, den Metzger vor Ort, auch den Landwirt, der nur in der Region tätig ist, dass wir den auch möglichst mit EU-Recht nicht zusätzlich belasten. Das heißt, ran an die großen Aufgaben und sich raushalten aus den kleinen Themen.
Wenn wir auf das Tierwohl schauen, Sie haben es gerade erwähnt, in dem Siegel, was der Handel eingeführt hat, da hat ein Schwein bei Stufe 1 die gesetzliche Mindestgröße an Platz von 0,75 Quadratmeter, so ein paar Zentimeter mehr. Ist das für Sie Tierwohl?
Ich glaube, wenn man als Mensch das hört, als jemand, der jetzt kein Fachmann ist, sagt man, warum ist das nicht mehr, warum kann man da nicht mehr zur Verfügung stellen? Und ich glaube aber andererseits auch, dass es die Aufgabe von Fachleuten ist, uns da auch den Rat dazu zu geben, wie groß die Ställe sein müssen, was Tierwohl denn wirklich bedeutet. Und auf deren Grundlage, auf Grundlage der Verbände, die sich ums Tierwohl kümmern, sollten wir in der Zukunft dann die Regelungen auf den Prüfstand stellen. Europa, wie Europäer, müssen, weil wir es uns auch ein Stück weit leisten können. Das muss man ja sagen, das hat ja auch die Konsequenz, dass wir nicht mehr das billigste Schnitzel kaufen können im Supermarkt, sondern dass wir dafür mehr Geld ausgeben, damit die Bauern das auch umsetzen können. Aber wir sind der Kontinent, der sich dann noch verglichen mit anderen Weltregionen leisten kann. Und deswegen sollten wir in Modernisierung der Ställe, in bessere tierschutzgerechte Strukturen investieren und auch die entsprechenden rechtlichen Vorgaben machen.
Vielleicht können Sie mal ein Beispiel geben, wo das funktioniert. Wie können Subventionen mehr an Tierwohl, an Regionalität und Qualität geknüpft werden?
Ja, Sie haben ja bereits Beispiele genannt. Die Europäische Union macht heute die Regelvorgaben für die Fragen, wie Tierwohl gestaltet wird.
Wenn man die Bilder dazu sieht, Beispiel, dann hat es nichts mit Tierwohl zu tun, dann ist es immer noch erschreckend.
Absolut, und deswegen sage ich, bin ich jederzeit bereit, mit den Verbänden dann darüber zu reden, wo wir das noch verbessern können. Es muss immer Ausgleich sein zwischen den verschiedenen Gruppen, die da sind, und dass man sich an einen Tisch setzt und miteinander redet, ist mein Ansatz, Politik zu gestalten. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, die Rinderanbindung, das heißt, dass Rinder fest an einem Platz angebunden waren in der Vergangenheit, in Stellen, so wie wir das aus den letzten Jahrhunderten heraus kennt, in vielen Filmen gesehen hat, dass Rinder immer im Stall angebunden waren. Das hat Europa verboten. Wir Deutsche haben da übrigens sehr lange gebraucht, das Europarecht dann umzusetzen. Da haben wir sehr viel Zeit gebraucht. Und durch das Umsetzen dieser Richtlinie waren aber viele Bauern auch gezwungen, in moderne Ställe zu investieren. Und viele kleine Bauern konnten diese Investition nicht mehr schultern, die dafür notwendig war. Also man muss schon die Konsequenzen auch immer sehen, die es hat. Aber das Prinzip bleibt, das Tierwohl muss im Mittelpunkt stehen.
Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit einer Frau, die als katholische Theologin die Revolution plant. Jacqueline Straub möchte Priesterin werden, und damit sie Priesterin werden kann, müssen Papst und Vatikan vorher allerdings den Zwangszölibat abschaffen.
Das sind einfach Regeln aus alten Zeiten, die geändert werden können und die geändert werden müssen. Das Zölibat ist erst im 12. Jahrhundert eingeführt worden, so wie wir es heute kennen. Und dass Frauen nicht Priesterinnen werden, nur weil sie Frauen sind, ist schlicht und weg eine Diskriminierung. Und das kommt noch aus alten Zeiten, als die Frau weniger wert erachtet wurde als der Mann.
Also bei aller Wertschätzung für Sie und Ihr Engagement, glauben Sie ernsthaft, dass Sie die dicken Mauern des Vatikan zum Einsturz bringen können?
Ich lebe mit der Hoffnung, dass ich es eines Tages schaffe. Und ich weiß, dass hinter mir ganz viele Frauen und Männer stehen, die das ebenfalls unterstützen und die ebenfalls Reformen in der Kirche wünschen. Darum gebe ich nicht auf.
Wobei also ein Teil der Mails, die wir kriegen, und wir kriegen viele rein, Sie genau in diesem Kampf bestärken und Ihnen solidarische Grüße sozusagen schicken. Andererseits gibt es natürlich auch Hörer, die sagen, dieser Gast ist komplett plemplem. Aber das hören Sie auch nicht zum ersten Mal.
Nein, das ist nicht zum ersten Mal. Also das sagen mir natürlich viele, sagen, warum setzt du deine ganze Energie in sowas, was doch eh nicht klappt, man kann es eh nicht ändern. Aber die Kirche hat sich immer verändert in den letzten 2000 Jahren. Wenn Kirche sich nicht geändert hätte, dann hätten wir heute immer noch Priesterinnen. Und es waren immer Visionen von einzelnen Menschen, die ganze Gesellschaften geprägt haben oder die zu Erfindungen beigetragen haben. Und ich glaube, es braucht es. Es braucht diese ganz großen Träume im Leben von uns allen.
Gibt es historisch gesehen Frauen in der katholischen Kirche, die wirklich was bewegt haben? Frage.
Ganz viele Frauen.
Zum Beispiel?
Eine Hildegard von Bingen zum Beispiel, Teresa von Avila. Es gab in der Kirchengeschichte immer starke Frauen, vor allem Ordensschwestern, die auch Einfluss auf die Bischöfe und sogar auf die Päpste hatten. Die versucht haben, dass nicht nur mehr Krieg stattfindet, dass es Veränderungen gibt. Oder auch zum Beispiel Schwestern von irgendwelchen Bischöfen, worauf die eingeredet haben und gesagt haben, da müssen wir was ändern.
Gibt es das Ihrer Erfahrung und Ihrer Einschätzung nach heute auch noch?
Ja. Ja. Also ich kenne weltweit Frauen, die sehr gute Arbeit leisten, sehr stark sind und wirklich jeden Tag versuchen, die Kirche vor Ort weiterzutragen und auch den Glauben weiterzugeben.
Da gibt es tolle Frauen. Also mir fällt ein, Schwester Lea Ackermann, die sich seit vielen Jahren und sehr erfolgreich um osteuropäische Zwangsprostituierte kümmert. Die Frage ist nur, wie einflussreich so jemand mit seiner Arbeit dann im Vatikan ist.
Ich glaube, wenn wir alle gemeinsam auf den Vatikan zusteuern, dann gibt es auch eine sehr laute Stimme und dann kann man durchaus was bewegen. Schwierig ist natürlich einzelne Stimmen, die dann vielleicht versickern. Aber ich glaube, wenn jeder aufsteht, dann kann auch der Vatikan seine Ohren nicht mehr zumachen.
Sie haben an den Chef des Vatikan, an Papst Franziskus, einen Brief geschrieben. Hat er geantwortet?
Ich habe auf den ersten Brief habe ich eine Rückmeldung bekommen von Pietro Parolin, der Staatssekretär. Eine sehr freundliche Rückmeldung, aber natürlich diplomatisch. Jetzt nicht irgendwie, ja, du kannst jetzt Priesterin werden. Auf den zweiten Brief habe ich dann von jemand anders eine Antwort bekommen. Und dann stand drin, Frauen können keine Priesterin werden. Punkt, Ende, aus.
Mit 15 ist sie zum ersten Mal in einem christlichen Jugendlager. Mit 17 wird sie Ministrantin und dann nach dem Abitur studiert sie katholische Theologie, immerhin mit dem bestmöglichen Abschluss Summa Cum Laude. Als Jacqueline Straub in dieser Woche bei uns war, ging es auch um die Äußerung von Papst Franziskus, wonach es im Vatikan ein Schwulennetzwerk gibt.
Das ist eben das Paradoxe. Zum einen wird Homosexualität verteufelt und zum anderen gibt es dann Priester, die ihre Homosexualität durchaus leben. Ich persönlich habe nichts gegen Homosexuelle, aber ich würde mir wünschen, dass die katholische Kirche da auch mehr schaut, was die Menschen brauchen von heute. Und die brauchen aber Akzeptanz.
Aber verzeihen Sie, wie passt das zusammen? Also Homosexualität, Bischöfe, die dann auch homosexuell sind und gleichzeitig eine Homophobie, die bis zu der Ansage geht, Homosexualität ist eine Krankheit, die geheilt werden muss?
Also diese Aussage ist schrecklich. Ich habe das schon öfters gehört. Ich glaube, es ist ein Selbstschutz. Die Bischöfe oder die Priester, die so extrem homophob sind, die denken, dass wenn sie solche homophobe Aussagen machen, dass niemand auf die Idee kommt, dass sie selber schwul sein könnten.
Das ist aber psychologisch relativ verworren.
Ja,
es ist so amateurhaft sagen darf.
Aber das ist eben so das Problem, weil die katholische Kirche Homosexualität verteufelt, fast gar. Und dann sehen die vielleicht gar keine andere Möglichkeit, als jetzt selber gegen Homosexuelle zu schießen, indem sie dann sich selber eigentlich beleidigen.
Also der emeritierte Papst Benedikt hat sich ja vor ein paar Tagen auch nochmal geäußert im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal und gesagt, Schuld sei letztlich diese 68er-Bewegung, die die Sexualität entfesselt habe. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich bin mir sicher, dass es Missbrauch schon und Vergewaltigung von Nonnen schon vor den 68ern gab. Es liegt wirklich an dem Denken über Sexualität in der katholischen Kirche und der Umgang mit der eigenen Sexualität.
Aber Sexualität gibt es doch gar nicht in der katholischen Kirche. Die doch. Ist doch per se verboten.
Innerhalb der Ehe und zur Fortpflanzung darf es gelebt werden.
Nein, ich meine jetzt bei denen, die in der Kirche als Priester beispielsweise leben. Ja. Es gibt ein Zwangszölibat, damit ist die Sexualität abgeschafft. Und warum gibt es dann trotzdem Missbrauch in diesem Ausmaß?
Der Mensch ist ein sexuelles Wesen. Das heißt, auch wenn er es versucht, er kann seine sexuellen Gefühle nie ganz unterdrücken. Natürlich müssten eigentlich diese Priester alle zölibatär leben und sich danach halten. Manche haben ja auch Beziehungen zu Männern oder Frauen und wenn es auf Augenhöhe ist, ist kein Problem. Aber sobald es dann eben darum geht, ein Machtverhältnis darzustellen und sich an kleinen Kindern zu vergreifen, die eben dem jeweiligen Priester unterstehen, dann wird es schwierig und dann ist es nicht mehr normal.
Erst vor kurzem ist ja klar geworden, dass auch Ordensfrauen, dass auch Nonnen Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Warum haben die sich nie geäußert oder dieses nie öffentlich gemacht?
Natürlich, wenn Sie jetzt von einem Priester, der Ihnen übergestellt ist, vergewaltigt werden, dann sind Sie zum einen, haben Sie die Jungfräulichkeit, also das Zölibat, sag ich mal, gebrochen. Also obwohl, Sie haben es ja nicht selber gebrochen, es ist Ihnen gebrochen worden. Ja. Und zum anderen so müssen Sie aber gehorsam halten. Und das ist eben das Paradoxe, dass eben sehr viele Priester ausgenutzt haben, um diese Frauen gefügsam zu machen. Anstatt dass die dann sich schuldig fühlen, fühlen sich die Frauen schuldig, weil sie merken, dass sie in ihrer Identität einfach zerstört wurden.
Die Drehbuchautorin und Filmregisseurin Angelina Macarone war am Donnerstag Leutegast von Nicole Köster, also am Tag nach der Meldung, dass die Schauspielerin Hannelore Elsner tot ist. Angelina Macarone kannte Hannelore Elsner. Sie hat mit ihr 2007 das Roadmovie Vivere gedreht.
Ja, sie war ja jetzt noch nicht so alt. 76 ist ja heutzutage. Und vor allen Dingen, weil sie so lebensbejahend und sprühend ist, also bei allen vielleicht körperlichen Krisen, die es sicherlich auch vorher schon gab, ist einfach so diese Energie, diese Hannelore-Energie einfach so lebendig, dass es mich wirklich schockiert hat, als ich das gehört hat.
Gab es da so eine typische Hannelore-Energie? Wie würden Sie die beschreiben?
Sehr warm, sehr herzlich und einem das Gefühl vermitteln, nur du jetzt.
Und dieses sehr warm und herzlich, wenn Sie das beschreiben, es gibt natürlich auch andere Bilder, die gezeichnet werden von ihr als Schauspielerin, als Diva und jemand, der vielleicht auch sehr schwierig sein kann. Inwiefern haben Sie sie da erlebt?
Ich habe das mit ihr so nicht erlebt. Also ich habe sie aber auch sehr geliebt in dieser Arbeit. Und ich glaube, das ist vermutlich was dann hilft.
Vielleicht können Sie auch diesen Film, dieses Roadmovie mal beschreiben. Da geht es ja um drei Schwestern und Weihnachten steht vor der Tür. Und was führt diese drei Schwestern dann nach Rotterdam? Welche Rolle hatte da Hannelore Elsner?
Ja, es sind nicht drei Schwestern, es sind zwei Schwestern. Es geht um ein sehr junges Mädchen, die erst 16 ist und ihre ältere Schwester, die dann an Heiligabend sich aufmachen muss, um sie zu suchen, weil sie mit dem Vater alleine leben und der sie dann losschickt. Und sie ist auch Taxifahrerin, die ältere. Und auf dem Weg begegnet sie dann dieser geheimnisvollen älteren Frau, Hannelore Elsner, und die steigt einfach nicht mehr aus dem Taxi aus. Eigentlich wollte sie ihr nur helfen nach einem Unfall und sie nach Hause bringen, aber da zu Hause bei ihr niemand auf sie wartet, bleibt sie einfach in diesem Taxi und sie fahren gemeinsam nach Rotterdam und dann kreuzen sich ihre Wege. Also im Grunde findet dann die Hannelore Elsner-Figur, dann die kleine Schwester, bevor die ältere Schwester die kleine Schwester findet. Und es geht so um drei Lebenssituationen von drei Frauen in unterschiedlichen Altern. Und es könnte vielleicht sogar auch dieselbe Figur sein, konsequent weitergedacht. Und mich hat interessiert dieser aufgeladene Abend, Heiligabend, und drei Frauen, die eben außen sind und immer nur den Glanz in den Fenstern sehen.
Wissen Sie noch, als Sie Hannelore Elsner angefragt haben, was Sie an dieser Rolle besonders gereizt hat? Spricht man darüber dann als Regisseurin und auch als Schauspielerin?
Sie mochte, dass es eine Frau ist, die jenseits der Konventionen unterwegs ist, dass es eine Frau ist in einer Krise und eine Frau, die aber in dieser Krise dann plötzlich nochmal einen neuen Blick aufs Leben findet. Der Film heißt ja auch Vivere und es geht ja auch dann darum, dass das Leben ist. Und das ist möglicherweise auch der Sinn. Und das mochte sie, glaube ich.
Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Angelina Macarone, einer der renommiertesten deutschen Filmregisseurinnen und Drehbuchautorinnen, vielfach ausgezeichnet und seit ein paar Jahren auch Professorin für Regie an der Filmhochschule Babelsberg. Dabei versucht Angelina Macarone auch, ihren Studierenden eine Eigenschaft zu vermitteln, ohne die man sinnvoll nicht kreativ arbeiten kann.
Geduld. Geduld und auch immer wieder zu gucken, worum geht's mir? Weil diese Welt ist so verführerisch, dass es so ums Außen geht. Und immer wieder zu gucken, warum wollte ich das mal machen oder warum will ich es immer noch machen? Und Dinge zu erzählen und in Kontakt mit mir zu bleiben auch. Und mit der Welt natürlich.
Ist das so Ihre Motivation, überhaupt Drehbücher zu schreiben und Filme zu machen?
Ja, meine Motivation ist, andere Bilder zu produzieren als die, mit denen ich aufgewachsen bin und wo ich mich teilweise nicht wiedergefunden habe. Also gestartet bin ich mit dem Wunsch, eine andere Repräsentation zu schaffen tatsächlich. Ja. Und das ist auch immer noch ein Teil meines Anliegens. Ja.
Wenn Sie sagen, da wo Sie aufgewachsen sind, Sie sind in Pulheim bei Köln geboren. Was waren denn da für Bilder bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, ich will eine andere Welt darstellen?
Na, ich bin aufgewachsen mit den ganzen alten Komödien im Fernsehen, die ich als Kind auch super lustig fand, mit Heinz Rühmann und Theo Lingen und so weiter. Aber diese bisschen vermuffte Welt, wo immer Männer die Helden oder auch die Antihelden waren und auch wo alles so kleingeistig war und wo es wo die Heteronormativität aus jeder Pore sprang. Und das sind so Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin, oder wo alle Leute weiß sind und heterosexuell und Mittelklasse und so weiter.
Steckt da auch eine Rebellin in Ihnen drin?
Ja, vermutlich, ja.
Was war so der Weg, wo Sie das früher dann schon gespürt haben, vermutlich als jugendlicher Mensch, zu sagen, den Weg muss ich einschlagen, um meine Geschichten, meine Sichtweise auf die Welt auch erzählen zu können?
Ja, ich bin da nicht so mit einem Zirkel rangegangen. Es war jetzt nicht so, dass ich das irgendwann beschlossen habe. Es war ein Bedürfnis, mich auseinanderzusetzen mit dem, was um mich rum geschieht, auch mit der politischen Situation, mit den Strukturen, in denen ich mich wiederfand. Und das hat sich dann so ergeben, dafür einen Ausdruck zu finden. Ich war auf der Suche nach einem Ausdruck. Ich habe als Kind auch viel gezeichnet und gemalt. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit der Musik. Und es ging immer darum, einen Ausdruck zu finden, um dann auch das gespiegelt zu sehen, wer bin ich eigentlich in dieser Welt, um mich zurechtzufinden.
Ja, Sie haben mit 14 Jahren schon angefangen, Songtexte zu schreiben. Die wurden dann auch später an Udo Lindenberg weitergegeben. Da ist ein Kontakt entstanden und Sie haben seine Songs geschrieben. Wissen Sie denn noch, was Ihr allererster Songtext war? Um was ging es da?
Ich glaube, der hieß Ich bin allein mit mir.
Eins gehört. SWR 1.